MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. Viele, die gerne dekorieren und vor allem Kinder, lieben Halloween. Die Kleinen ziehen abends als Hexen und Monster durch die Straßen und wir Erwachsenen, naja, Halloween-Partys gibt's ja genug. Manche sagen aber, was soll der ganze amerikanische Mist? Und genau das stimmt so nicht, das mit dem amerikanisch. Das hat sich meine Kollegin Maria Ertl erklären lassen.
Halloween steht am 31. Oktober im Kalender und hat eine enge Verbindung zu unserem Fest aller Seelen, das am 2. November drin steht, erklärt Brauchtumsexpertin Sandra Angermeier.
Der Allerseelentag ist der Tag, an dem er den armen Seelen gedenkt, die da uns vorausgegangen sind, die sich vielleicht im Fegefeuer befinden und die einmal an diesem Tag, in dieser Nacht, das Haus aufsuchen dürfen, den Ort, wo sie vorher gelebt haben.
Und um die Verstorbenen, die in dieser einen Nacht auf Besuch kommen, geht's auch an Halloween. Aber natürlich sind in so einer Nacht nicht nur gute Geister unterwegs und deswegen hat man früher an aller Seelen eine Art Wegweiser vor die Tür gestellt.
Damit die richtige Seele die richtige Haustür findet, haben wir vor der Haustür Lichter aufgestellt. Unsere Vorfahren, jetzt wird's ganz bohrisch, haben sogenannte Saurum geschnitzt, also große Rüben, und dort Lichter reingestellt und vor die Haustür gestellt.
Genau so machen es viele heute mit den Halloween-Kürbissen. Und selbst das Umherziehen der Kinder, die Süßigkeiten einsammeln und mit Süßes oder Saures jeden angelegten Naschvorrat zunichte machen, selbst dieser Brauch geht auf aller Seelen zurück.
Wenn man denen Süßigkeiten schenkt, dann wird man in Anführungszeichen nicht bestraft, weil man eine gute Tat getan hat. Bei uns an aller Seelen hat man sich sogenannte Allerseelenzöpflein geschenkt. Das ist ein Hefeteiggebäck mit Rosinen, was Süßes. Wenn ich jemand was Süßes schenke, tue ich eine gute Tat.
Und so ist der ganze Halloween-Klimbim eigentlich ehemaliges Brauchtum von uns, das mit den Auswanderern in die USA gezogen ist und jetzt leicht verändert zurückkommt. Vielleicht für manche ein Grund, sich doch noch mit Halloween anzufreunden. Maria Ertl fürs MKR.
Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sind in der Kita, gerade auch hier in der Großstadt, längst keine Seltenheit mehr. Und wie großartig ist es denn bitte, wenn Kinder gleich mehrere Sprachen beherrschen? Meine Kollegin Caroline Engel beschäftigt sich heute Abend im Kita-Radio mit den Vorteilen, die Mehrsprachigkeit mit sich bringt. Aber auch damit, wie Kinder bestmöglich in der Kita sprachlich gefördert werden können. Caro, wie sieht denn die optimale Sprachförderung in der Kita aus?
Hallo Linda, naja, grundsätzlich ist zumindest im Vorschuljahr, also im letzten Kindergartenjahr, schon eine spezielle Sprachförderung, besonders für die Kinder mit Migrationshintergrund, vorgesehen. Das Problem ist aber nur, dass die Sprachförderung bei Kindern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, schon sehr viel früher beginnen sollte, damit die Kinder dann auch zur Einschulung wirklich fit im Deutschen sind. Und warum das so ist, das hat mir meine Gesprächspartnerin Dr. Edgardis Galin vom Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit erklärt.
Kinder lernen Sprache in der Interaktion. Das ist mal das Allerwichtigste. Man kann sich natürlich vorstellen, je mehr Interaktion da ist, desto besser gelingt auch ein Spracherwerb. Heutzutage ist ja so, dass die Sprachförderung manchmal tatsächlich bis zum Vorschulalter warten muss. Und das Problem ist, dass die Kinder kommen schon ganz gut durch, aber da haben sich schon ganz schön viele Fehler verfestigt. Und es ist oft schwieriger, sozusagen diese Fehler dann wieder rauszubringen, weil die in der Kommunikation ganz gut funktionieren, als jetzt mit den Kleinen anzufangen, mit den Hutschütchen, die man dann irgendwie so eine halbe Stunde einmal in der Woche schon mal auf den Weg bringt, wo man ihre Sprache dann auch ganz gut beobachtet. Aber man kann wahnsinnig viel erreichen, wenn man schon früh anfängt.
Ich kann mir vorstellen, dass Pädagoginnen so eine Sprachförderung auch nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln.
Ganz genau so ist es. Daher ist es auch wichtig, dass Kita-Personal sich auf diesem Gebiet auch regelmäßig weiterbildet. Es lohnt sich da schon auch ein bisschen Zeit rein zu investieren. Denn wenn die Kinder lernen, sich besser ausdrücken zu können, dann klappt natürlich die Kommunikation in der Kita besser und die Kinder werden auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ganz stark unterstützt.
Man braucht tatsächlich ein bisschen Fortbildung, dass man alltagsintegriert fördern kann. Alltagsintegriert fördern, da verstehen viele, ich begleite meine Handlungen immer sprachlich oder bringen den Kindern viele neue Wörter bei und so weiter und so fort. Aber das ist leider oft nicht genug. Wir plädieren eigentlich dafür, dass die PädagogInnen selbst, dass sie eine Fortbildung machen, dass die diese zusätzliche Sprachförderung einmal pro Woche ihren Kindern auch anbieten, um Sprachbewusstseinsprozesse in Gang zu bringen. Es ist einfach deswegen wichtig, weil wenn ich Sprache fördern möchte, brauche ich ein Bewusstsein für Sprache. Und eine Fortbildung, die einem selber bestimmte Dinge bewusst macht und Handwerkszeug an die Hand gibt, wie man arbeiten kann, das sind 2 Tage investierte Zeit, die einem wahrscheinlich den Rest des Jahres das Leben so viel erleichtern werden.
Der Anspruch ist also, dass Kinder, die in Deutschland einen Kindergarten besuchen, möglichst schnell fit im Deutschen werden.
Das auf jeden Fall. Dabei bleibt aber auch enorm wichtig, dass die Kinder den Bezug zu ihrer Erstsprache nicht verlieren. Für Kinder, die eine weit verbreitete Sprache wie Englisch oder Spanisch sprechen, ist das überhaupt kein Problem. Aber grundsätzlich ist es aber auch wichtig, Familien, gerade wenn sie zum Beispiel als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, zu vermitteln, wie wichtig auch die Erstsprache für ihre Kinder ist. Denn die ist und bleibt sozusagen die Sprache des Herzens.
Wie Sprachförderung für mehrsprachige Kinder so gelingen kann, wie die Kommunikation in der Kita klappt und wie diese Kinder gleichzeitig sprachlich fit für die Schule werden, das alles erfahren Sie heute Abend beim Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier im MKR und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Blumengeschäfte machen den Umsatz des Jahres und an den Gräbern versammeln sich die Menschen. An Allerheiligen denkt man an die verstorbenen Verwandten und Freunde. Dabei hat das Fest eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Willi, worum geht es denn eigentlich beim Fest Allerheiligen?
Ja, an Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche eigentlich aller ihrer Heiligen. Und zwar nicht nur an die, die offiziell heilig gesprochen worden sind, sondern auch, und so drückt die Kirche das aus, der Heiligen, um deren Heiligkeit niemand weiß als Gott. Es geht also auch um die verstorbenen Menschen, deren Leben im christlichen Sinne geglückt ist, die ein Vorbild sein können.
Das Fest ist ja sehr alt. Wo liegen denn da die Ursprünge?
Ja, das ist richtig. Die Wurzeln liegen im 4. Jahrhundert. Damals hat man der Märtyrer gedacht, die für ihren Glauben gestorben sind. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich dann ein einheitlicher Gedenktag entwickelt, weil man nicht jeden Heiligen an einem besonderen Tag feiern konnte. Und Papst Gregor IV. Hat dann im Jahr 835 alle Heiligen für die gesamte Westkirche auf den 1. November festgelegt.
Wenn man heute eigentlich der Heiligen gedenkt, woher kommt es denn dann, dass die Menschen die Gräber ihrer Verstorbenen besuchen?
Ja, das hängt mit der staatlichen Feiertagsregelung zusammen. Der 1. November ist Feiertag, deswegen hat sich im Laufe der Zeit das Brauchtum des Allerseelentags auf den Allerheiligentag verlagert. Denn eigentlich war der 2. November der Tag, an dem man an die Verstorbenen denkt und für sie betet. Und jetzt geht man halt eben am Feiertag auf die Gräber. Und was ganz wichtig ist, beide Tage sind eigentlich keine Trauertage, denn nach dem christlichen Verständnis ist der Tod ja nur ein Übergang zur Auferstehung und zum ewigen Leben.
Und welche Bräuche gibt es da an Allerheiligen?
Natürlich gehört am Vormittag des Allerheiligentages ein besonderer Gottesdienst dazu und am Nachmittag besuchen die Familien ihre Gräber. Viele herbstliche Gestecke, Grablichter und Blumen sollen dann die Erinnerung an die Verstorbenen zum Ausdruck bringen. Von den Geistlichen werden die Gräber mit Weihwasser, dem Symbol des Lebens, besprengt und an den Gräbern werden Lichter als Symbole des Auferstehungsglaubens angezündet. Zu den alten bayerischen Bräuchen gehörte auch, dass in den Bauernhöfen verschiedene Brote gebacken und an die Verwandten und Bediensteten verteilt worden sind. Und bis jetzt gibt es in manchen Ortschaften immer noch einen sehr leckeren Brauch, nämlich aus Hefeteig geflochtene Zöpfe, die sogenannten Seelenwecken, als Allerheiligengebäck zu verteilen.
Vielen Dank, Willi, und dir noch einen schönen Allerheiligentag.
Danke, den wünsche ich dir auch.
Das lange Wochenende steht vor der Tür und viele fahren ja auch mal weg. Aber wer in München bleibt, für den haben wir jetzt wieder unsere Freizeittipps. Was hier so los ist in den nächsten Tagen, das hat sich meine Kollegin Lilly Krka angeschaut.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Garantiert ein Highlight für alle jungen Zocker ist der Kindersoftwarepreis Tommy. Am Freitag und Samstag werden in der Stadtbibliothek im Motorama Videospiele für Kinder und Jugendliche ausprobiert und bewertet. Und das von allen, die Lust darauf haben und zwischen 8 und 16 sind. Zwischen 12 und 14 Uhr kann da gemeinsam gezockt und bewertet werden. Und das kostenlos. Am Freitag und Samstag von 12 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek im Motorama in Haidhausen. Und für alle, die eher an analog als digital unterwegs sind, gibt's dieses Wochenende natürlich auch genug zu tun. Auf der Bühne des Deutschen Theaters tanzt Freitag und Samstag die jüdische Tanzgruppe Kamea Dance Company die Matthäus Passion 2727. Der Choreograf Tamir Ginz hat sich aus einem jüdischen Blickwinkel mit der Geschichte von Jesus Leidensweg beschäftigt und will mit dem Stück vor allem die Freundschaft von Judas und Jesus zeigen. Karten gibt's ab 19 Euro, die Vorstellung ist ab 16 Jahren empfohlen. Am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr im Deutschen Theater. Der Einlass beginnt schon um 18.30 Uhr. Sobald die Tage regnerischer werden, kuscheln sich viele gerne mit einem Buch aufs Sofa. Wer dafür noch neuen Lesestoff braucht, wird Samstag und Sonntag bestimmt bei dem Bücherflohmarkt in der Pfarrei Vaterstetten fündig. Und wenn Sie sich hier einen Stapel neuer Bücher zulegen, tun Sie auch noch was Gutes. Die Spenden gehen an die Peru-Hilfe. Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr in der Pfarrei Vaterstetten. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.